Footballerei College Show.
Moin Moin, Servus, Grizi, Konnichiwa alle miteinander. Eine neue Woche, eine neue College Show in der Footballerei. Und es sind immer die drei selben hübschen Gesichter, die euch hier begrüßen. Hoffentlich hört ihr Podcast, dann müsst ihr uns gar nicht sehen. Zum einen ist es Coach Juan. Hallo, Schuh.
Hallo, ich habe meinen eigenen Soundtrack mitgebracht. Anyways, eine neue Folge mit Coach Juan.
So, und
okay,
Ingo,
aber ich freue mich wahnsinnig dabei zu sein.
Ja, moin, moin. Ich habe keinen Sound mit, aber ich freue mich da zu sein.
Ich habe, also damit, das war jetzt so spontan, aber ich hätte gar nicht rechnen. Das ist schon hier so. Die alte Nummer rausholt hier.
Ich kann auch sein.
Ja. Ja, wir tun uns diesmal zu später Stunde hier zusammen, um noch ein bisschen über College Football für euch zu reden. Wieder mal mit Programm, ein Recap des letzten Wochenendes. Top 25 Check ein bisschen erklär wer. Da haben wir eine tolle Frage von euch bekommen, die wir mal angehen wollen. Zum Thema Super Conferences. Preview gibt's wieder. Hot Takes. Und wir haben diesmal so ein, es klingt schlimm, aber das erste Quarter der Saison ist eigentlich schon wieder vorbei. Deswegen, und da mal ein bisschen, jeder haut mal raus, was ist so seine positive und negative Überraschung zum Saisonbeginn im College Football. So, dann fangen wir aber wie immer an mit unserer Recap-Session. Und das erste Spiel, was wir da sehen, gucken durften, war Georgia zu Gast in Tennessee. Ja, wie ich finde, ich habe es auch auf diesem tollen Kanal X, für mich war es ein Klassiker. Also das war ein Spiel, da rede ich in 10 Jahren noch drüber. Das war einfach nur geil, oder? Wie seht ihr das immer?
Spiel, also wirklich spannend bis zur letzten Sekunde. Man kann es gar nicht anders beschreiben. Es war der Hammer. Also das ist College Football, dieses Spiel.
Voll geil, ich habe es auch genossen. Georgia ist legit. Tennessee, ich habe es euch vorher gesagt, Tennessee ist eine richtig starke Mannschaft. Coach Heupel macht da einen super Job. Ich fand, gestartet wie die Feuerwehr. Also die sind ja aus den Blöcken gekommen, was Tennessee aber immer macht. Und die haben aber leider das Problem, dass sie nicht finishen können. Und Georgia, besonders die Secondary, hat sich dann so ein bisschen gesettelt, haben dann drüber gesessen und haben angefangen, Plays zu machen. Und dann verpuffte so ein bisschen dieser tierisch hochexplosive Angriff von Tennessee. Aber ich war begeistert von Tennessee. Ich bin sowieso ein Fan von dem Offensive Play, was die da machen. Aber es ist immer noch, Georgia ist so das Kryptonit für sie. Das kriegen sie leider nicht hin, aber ich fand schon, dass die, das ist kein großer Setback für Tennessee. Bei so einem Spiel, was in Overtime ging, fand ich, da werden die weiterhin in den Rankings, das werden wir nachher ja sehen, trotzdem oben dabei sein.
Ja, absolut. Gib dir recht, Tennessee, ich fand Gunnar Stockton, der Quarterback von Georgia, der ja bisher nicht wirklich was gezeigt hat, die Saison direkt rausgegangen ist, erstmal mit einem tiefen Pass, zu zeigen, so machen wir das heute, wir versuchen mitzuhalten. Dann wiederum, in der zweiten Halbzeit sind sie rausgekommen mit einem Drive. Ich glaube, es waren 11 Running Plays in Folge. Einmal das Feld runter, nur gelaufen. Also wirklich in your face, einfach bis in die Endzone. Nur Lauf, 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 Lauf. Das war so Georgia at its best. Und als man dann das Gefühl hatte, das war das ganze Spiel so. Immer wenn du dachtest, oh, anfangs, oh, Tennessee hat es heute drauf. Dann kommt Georgia aber doch wieder zurück. Ja? Dann in der zweiten Halbzeit dachte ich, oh, jetzt haben sie sie geknackt mit dem Drive. Nee, dann kommt wieder ein Big Play von Tennessee. Also es war geiles, irres Hin und Her. Viele Playmaker auf beiden Seiten. Ich mag Joey Aguilar. Der spielt einfach so geil und keine Sau kräht, kein Hahn kräht mehr nach Nico in Tennessee. Und dann die armste Sau in diesem Stadion war der Kicker von Tennessee. Der ja irgendwie, ich fand es auch skurril. Der hat ja nicht, wie normalerweise Kicker das machen, dann bis kurz bevor sie dran sind, kicken, kicken, kicken. Der wirkte irgendwie extrem nervös. Der hat aufgehört zu kicken, lungert an der Seitenlinie rum, ständig war eine Kamera neben ihm, zu zeigen.
Die Arme.
Da wirkte irgendwie lost. Und genauso war der Kick dann aber auch, der war echt lost. Und dann Overtime. Da hat er den Kick aus derselben Distanz locker gemacht, aber es war ja a little too late. Ne? Zu wenig.
Ja, ärgerlich.
Manchmal ist es wirklich sowas, ne? Und das ist immer das Spannende, finde ich ja, bei solchen Spielen, wenn es dann wirklich nur an so einem Field-Goal scheitert eigentlich. Das zeigt einfach, wie viel Dynamik da drin ist. Und ich finde auch, man kann noch gut sagen zu den Offense-Systemen, es war eine Ground-Offense gegen eine Air-Offense. Kein klassischer Air-Raid, aber ja.
Ja, du hast natürlich auch den, ich fand auch, man redet ja immer über so ein Talent-Gap zwischen den beiden Teams, vom Talent-Level. Das haben sie schon gut schließen können, Tennessee. Ich denke, die brauchen überhaupt nicht da sich jetzt Graham und Chris Brazell mit 177 Yard Catching als Wide Receiver und 3 Touchdowns war ja auch phänomenal. Ich finde, dass das zwei Systeme aufeinanderprallen, wie du sagst, das Power Offensive Football von Georgia auf dieses Hassan White, ja, dieses wahnsinnig schnelle Spiel. Wie gesagt, der Trick ist, das 4 Quarter durchzuhalten gegen Kaliber wie Georgia. Das kriegen sie einfach nicht hin. Aber sie sind natürlich trotzdem einfach, ich glaube mal, auch tierisch unangenehm zu spielen für alle Teams. Auch die Georgias dieser Welt spielen sicherlich nicht gerne gegen Tennessee.
Nee, ich fand auch, Tennessee war halt auch mutig. Ne? Diese Offense ist halt einfach, die ist auch mutig. Der Junge geht so gerne tief.
Mhm.
Das wird dann halt, in dem Fall wurde es halt auch einmal mal bestraft. Kann dann nochmal passieren. Dafür ist Georgia eben dann doch auch Georgia. Aber die... Ja, haben sich nicht hängen lassen, haben immer weiter Gas gegeben. Es war wirklich ein geiles Spiel. War ein sehr, sehr schönes Spiel.
Wunderbar.
Von einem zum nächsten, auch das zweite Spiel, was wir auf unserer Liste hatten, war ein sehr, sehr cooles Spiel. Notre Dame zu Hause gegen Texas A&M, beide highly ranked und am Ende gewinnt Texas A&M durch einen Touchdown, lass es 30 Sekunden vor Schluss gewesen sein. 41-40, verschossener Extrapunkt übrigens noch bei Notre Dame mit dabei gewesen. Auch ein wirklich offener Schlagabtausch. Ja, und wie habt ihr es gesehen?
Bis spät in die Nacht, ja.
Ja.
Also, das war einfach ein fantastisches Spiel. Ne? Auch da Werbung für den Sport, genauso wie das Georgia Game, einfach nur fantastisch. Also offensiv, du kriegst ein Feuerwerk, eins nach dem anderen. Das sind so die Spiele, wo ich immer sehr gerne sage, das sind Spiele, die gewinnen auch neue Leute dem Sport dazu, weil ich nörde immer gerne ab bei so Defense-Spielen, aber so ein Offense-Spiel, das macht einfach Spaß zu sehen. Da kannst du auch, da brauchst du dann nicht so übertrieben erklären, warum passiert hier gerade was und dies und das. Es ist einfach, ja, und genau das hat das Spiel geboten. Offensiv, Feuer ohne Ende, lange Pässe, tiefe Pässe. Man geht wirklich für 40, 20 Yards und dann am Ende wirklich in so einer letzten Sekunde nur mit einem Extrapunkt zu gewinnen, einfach phänomenal. Das ist einfach, ja,
genauso
Werbung für den Sport wie das Spiel davor.
Da waren natürlich ein paar Nuancen innerhalb dieses ganzen Spiels. Also muss dazu sagen, also erstmal Marcel Reed, der Quarterback von A&M, gefällt mir super. Ja, starker Quarterback. Man muss dazu sagen, dass zwei Glücksfaktoren eben auch für Notre Dame gesprochen haben. Das war der geblockte Punt, den sie sicherlich erarbeitet haben, der zum Touchdown zurückgetragen wurde. Und dann eben doch, glaube ich, insgesamt über 80 Yards Strafen gegen A&M. Das sind alles so Faktoren, die sie im Notre Dame im Spiel gehalten haben. Also es hätte sogar nicht mal so eng sein müssen, ja, für A&M. Ich habe mich ja schwer getan, in der letzten Woche hier eine Aussage zu treffen. A&M, habe ich ja gesagt, ist für mich so ein bisschen... Und da ferner liefen, war jetzt nicht ein Team, was mich so wirklich interessiert hat, obwohl die jetzt natürlich bei mir total auf dem Radar sind nach diesem Sieg. Und Marcel Reed, wie gesagt, das war auf Nate Birkiner oder wie der heißt, das war im 4. Down, der Touchdown, mit 19 Sekunden oder so noch auf der Uhr. Das war also das letzte Play. Und dann muss man aber auch dazu sagen, das ist eine Riesendiskussion. Gerade da war ein fettes Holding in der Offensive Line.
Das war ein Tackle.
Der wurde getackelt, der D-Liner von Notre Dame. Muss man auch ganz ehrlich sagen, das ist eine Frechheit, dass das nicht geworfen wurde. Aber das soll nicht davon ablenken, dass eben Notre Dame, ich habe mal eine Statistik mir angeguckt hier bei einem dieses College-Wochenendes hier in den USA, sagten eben ein Sack in zwei Spielen. Ist eben auch ein bisschen von der Produktivität sehr, sehr wenig für Notre Dames Ansprüche. Sie hatten Abgänge mit Howard Gross und Cross und Riley Hills. Das waren Leute, die eben anscheinend in der Mitte ziemlich Gas gegeben haben und ein Forced Turnover in zwei Spielen bisher. Ja, das ist natürlich zu wenig, wenn du oben mitspielen willst und in die Playoffs willst. Und die Defensive Secondary, das hat mich gewundert, weil ich eigentlich großer Fan bin der Defense von Notre Dame. Die haben im Schnitt 21,2 Yards erlaubt pro Catch. Das ist natürlich viel zu viel. Ja, und ja, das sind so Dinge, die eben damit eine Rolle spielen und damit reinspielen. Du bist average geworden in der Defense, du hast Glück gehabt, dass du überhaupt im Spiel sein konntest. Und ich fand eben, Marcel Reed und die Offense von Texas A&M haben gut gespielt. Kannst du nichts sagen. Jamiah Love hat eben Total Yards, Catches und Run 147 Yards, aber eben 23 Carries für 94 Yards. Du siehst also, da muss er schon sehr, sehr, sehr oft den Ball bekommen, damit er diese Stats sich erarbeiten kann. Ja, ich bin da nicht so, ich war erst nicht so überzeugt von Texas A&M, aber das war schon irgendwie verdient.
Ja, das war eine gute Performance. Hätte halt auch andersrum ausgehen können, ne? Und wäre genauso okay gewesen. Also ich fand Notre Dame, wie du schon sagst, defensiv, wenn er 41 Punkte zulässt, ist nicht so geil. Auf der anderen Seite muss man ehrlich sagen, dass sie offensiv einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben zum ersten Spiel. Der Carr hat erneut ein sehr ordentliches Spiel gemacht, aber das Laufspiel war ja im ersten Spiel gar nicht vorhanden. Und Love hatte ja, glaube ich, nur 4 Carries, ne? Und war irgendwie gar nicht am Start. Diesmal eben deutlich mehr, auch wenn er viel arbeiten musste dafür. Aber gerade auch als Receiver, fand ich, war er mal bombengefährlich. Ich finde einfach, wenn du den siehst, wie der Bälle fängt, der fängt ja wie ein Receiver, ne? Also der ist nicht ein Running Back, der auch Bälle fangen kann, der kann wirklich beides gleich gut. Ja,
zu beiden. Das war übrigens kein verkickter Kick, der wurde der Snap fallen gelassen.
Ja, ja, das stimmt. Das der war nicht.
Kennt ihr die Story von dem Holder, der den Ball fallen gelassen hat?
Lebt er noch?
Das ist. Der war vorher bei Notre Dame, ist dann transferred. Der war Quarterback. Der ist dann transferred zu einer anderen Schule. Ist dann da irgendwie nicht, hat er nicht sich setteln können. Ich habe vergessen, wo er hin ist. Kam zurück zu Notre Dame als Quarterback, hat aber Lacrosse gespielt. Und ist dann irgendwie, oder hat bei der anderen Schule Lacrosse gespielt, war National Champion im Lacrosse. Also ist kein schlechter Athlet. Ist dann zurück zu Notre Dame, hat sich hinten angestellt. Und wie gesagt, ist also so ein Dual-Sports-Athlet und war ultra erfolgreich im Lacrosse, aber anscheinend im Football wird das ihn jetzt ein bisschen verfolgen, die nächsten Jahrzehnte, was ihm da passiert ist.
Und dann kommen wir zum letzten Spiel, was wir sprechen wollten. Das können wir, glaube ich, relativ schnell eigentlich durchgehen. Immo hatte da mit seinem Hot-Tag aber sowas von recht. Miami wischt den Boden auf mit South Florida. Miami fing meiner Meinung nach an, kam raus wie Tennessee auch, wie die Feuerwehr. Hat sofort ein Statement gesetzt. Mit uns macht er das nicht, was er hier die letzten Wochen gemacht hat. Und die Defensive war für mich entscheidend von Miami. Ich fand hinten raus, auch Carson Beck hat ja dann sich auch noch den einen oder anderen Bock geleistet, war das offensiv nicht mehr so geil, aber war auch nicht nötig, weil die Defense einfach, die hat wirklich den Wischmopp ausgepackt.
Aber war schon irgendwie eine klare Prophezeiung, ne, von Immo. Das hast du echt gesehen und ich hatte mir jetzt nicht gedacht, ja, aber das war eben, aber wie gesagt, Carson Beck hat mir trotzdem gefallen. Ich weiß, er hat 2 Interceptions geworfen, was ja Blödsinn ist. 41 Yards, 23 von 28 angebracht. Hat eben doch einen Haufen Receiver bedient. Das ist ganz interessant zu sehen, dass die eben da bestimmt 4 oder 5 Receiver mit über 60 Yards. Das ist ganz interessant, dass er den Ball schön verteilt mit Miamis. Ja, mit Fletcher Jr. natürlich einen sehr, sehr guten und dominanten Mann. Aber ja, Tony, habe ich euch ja schon in Woche 1 gesagt, dass der mir super gefällt. Was mir auffällt, und vielleicht ist euch das auch aufgefallen, im kompletten Wochenende, wir sehen einen absoluten Anstieg an designten QB-Runs. Also die Quarterbacks sind für mich gefühlt sowas von involviert im Run-Game, gewollt. Wir reden jetzt nicht über Scramblen. Ich sehe einfach in jedem Spiel, wenn du dir Georgia Tech anschaust, die gespielt haben mit ihrem Quarterback, der Haynes King, der hat ja 25 Rushes für 103 Yards gehabt. Das war ein anderes Spiel, wo mir das danach auffiel, dass die Quarterbacks einfach auch back. Und das ist ein Teil, das war ja immer schon ein Teil des Angriffsspiels. Aber so dominant im Angriffsspiel, across the board im College Football, und ich habe mir viele Spiele angeschaut, das ist mir aufgefallen, ist neu. In diesem Ausmaß. Findest du?
Also es werden sicherlich mehr Schulen, die machen, aber jetzt so ein gerade Georgia Tech ist ja, hat ja die letzten Jahre auch nichts anderes gemacht.
Ja, aber der Haynes King war der X-Faktor. Der hat ja in dem Spiel, was sie ja gegen Clemson gewonnen haben, 24-21, das Spiel wollte man gar nicht besprechen, aber da haben sie ja wirklich mit Haynes King, der ist ja ein Baller. Ich bin ja begeistert von dem Typen. Wenn du einem Spiel, und Clemson ist jetzt kein Walk in the Park, und wenn du ein Spiel dein absolutes Spiel aufdrückst. Also es war auffällig, dass der Typ das Spiel für Georgia Tech gewonnen hat. Also das fiel mir schon auf.
Ich finde, da muss man ja sagen, bei Georgia Tech ist ja sogar da eher die Neuerung, die haben das ja immer gemacht mit einem QB-Laufen, aber da ist ja eher die Neuerung, dass sie inzwischen sogar wieder passen. die waren ja zwischendurch mal ganz weit unten, wo sie mit 3 Fullbacks im Backfield und sonst was.
Das war der andere Coach, den sie hatten.
Gespielt hat. Genau. Also das hat beziehungsweise 2 Generationen so gemacht, ne? Also zwischendurch war ja noch Geoff Collins da. Aber nee, das stimmt schon, dass Quarterbacks mehr laufen. Also ich finde, das ist mehr passiert, aber du hast auch mehr, weil ich glaube, das ist generell im Football so eine Transition, die stattfindet von diesem typischen Pocket-Passer zum Dual-Thread. Und das hat ja mit einem Cam Newton so ein bisschen angefangen. Und also zumindest für mich und gab bestimmt auch schon andere davor und. Aber das ist auch viel diese Roll-Out-Pässe und. Ja,
du bist viel zu jung. Michael Vick nie am College gesehen.
Sorry an alle Hörer, ich muss es zugeben, ich gehöre zur Generation, die Michael Vick nicht in seiner Blüte erleben durfte.
Also tatsächlich, so Michael Vick würde ich gerne mal 20 Jahre später nochmal sehen. Das hätte ich gern gesehen. Ja. Das Nee, aber tatsächlich
hat's angefangen?
Verändert sich es natürlich generell, ja. Also auf jeden Fall. Und ist dann immer die Frage, wie extrem kannst du das noch mit in die NFL nehmen? Weil es gibt ja schon, wenn du jetzt Georgia Tech, wenn du den Hayes King mal nimmst, das ist ja schon, also der Typ haut ja seinen Körper da auch jedes Mal allen um die Ohren. Ne? Also sag ich jetzt mal, für eine NFL-Karriere ist es nicht unbedingt optimal, würde ich jetzt behaupten wollen. Aber generell stimme ich dafür zu, dass es definitiv aber immer mehr in die Richtung geht.
Ja, und es ist eben, es sind ja dann auch Quarterbacks wie Gunnar Stockton jetzt von Georgia, der ja auch der ist jetzt kein Lamar Jackson. Das ist ein elementares Teil des Angriffsspiels in diesen Teams.
Riley Leonard
für Leute, ja, die so stiffy sind. Das sind stiffy Quarterbacks, wo du denkst, warum würdest du den laufen lassen? Aber dann machen sie im QB Darts, QB Power, machen den Bash mit, also Running Back zu einer Seite, QB zurück zur anderen mit zwei Vorblockern. Und das sind alles Sachen, das machen sie eben doch mit Leuten, die komisch aussehen, wenn sie mit dem Ball rennen. Und wenn du dann das Carry siehst von teilweise 11 Carries bei der eine, ich habe mir das aufgeschrieben, 25 der Haynes, das sind ja schon Running Back Numbers für Carries. Und das war es mir nur aufgefallen, wollte ich mal. Müssen wir mal beobachten.
Aber ich würde gerne dazu ganz, ganz kurz meine Theorie reinwerfen, warum sie es mehr machen. Und zwar, es liegt am Sliden. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, dass der QB so extrem durch Regeln geschützt ist, dass sie auch denken, jetzt können wir uns ein bisschen erlauben. Das wollte ich nur dazu mal gesagt haben. Ich glaube, das könnte ein kleiner Grund sein, aber es gibt bestimmt noch deutlich mehr.
Herrlichen Aspekt, wobei gerade die Quarterbacks, über die wir gerade reden, jetzt nicht unbedingt für Sliden bekannt. Nee. Die gehen ja doch dahin, wo es wehtut. Aber jetzt haben wir quasi.
Aber schau mal zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber zum Beispiel Kate Klubnik von Clemson. Der hat 17 Rushes gehabt. 17 Mal den Ball eingesteckt und ist losgegangen.
Ja, aber das hatte eher den Grund, dass ihr Laufspiel, generell das Laufspiel überhaupt nicht funktioniert hat. Also eigentlich ist Kate Klubnik nicht der Typ, den du 17 Mal laufen lassen willst.
Aber das sind nicht 17 Scrambles. Da sind designed the plays.
Die sind dabei, aber nicht in der Menge wie bei Georgia Tech. Also,
ja.
Ja. Nee, aber jetzt haben wir ja schon über dieses Spiel, Miami hatten wir dann doch sehr schnell abgehakt, über das große Upset, wobei ich fand es nicht so ein großes Upset. Letztes Jahr war es größer, ja. Als Georgia Tech letztes Jahr gewonnen hat gegen Clemson, war ein Riesending. Dieses Jahr fand es hat mich gar nicht mehr so überrascht, ehrlich gesagt. Aber insgesamt müssen wir natürlich ganz klar sagen, Clemson sieht nicht so gut aus für ein Team, was eigentlich vorhatte, ganz weit vorne mitzuspielen dieses Jahr. Und Georgia Tech ist mittendrin. Ja? Also die haben auch so, die sind jetzt auch so ein Team, wie soll ich sagen, die sind so in der Blüte. Ne? Die haben jetzt alle Spieler auch länger da. Also die können wirklich dieses Jahr, glaube ich, noch den einen oder anderen mehr ärgern.
Ja.
Clemson ist der Haussegen schief. Das ist schwierig zu verteidigen.
Das war so nicht geplant. Ja. Die Saison ist immer noch nicht tot. Ja, also die ACC bietet da, glaube ich, mehr Möglichkeiten als jetzt, wenn du in der SEC 1 und 2 wärst. Aber geil ist nicht. Definitiv.
Nicht geil. Geil ist anders.
Geil ist anders. Da sind wir beim Stichwort. Geil ist anders. South Carolina hat auch hoch verloren am Ende gegen Vanderbilt. Ich glaube, es war der erste Conference Season Opening Win von Vanderbilt seit 2006 oder so.
Boah.
Und natürlich das Spiel extrem beeinflusst von der Verletzung von Lenora Sellers früh im zweiten Viertel. Sah jetzt nicht so brutal aus, der Hit, aber er war nun mal doch Helm gegen den Kopf und kam nicht wieder hoch, stand nicht wieder auf eine Zeit lang und konnte nicht weiterspielen. Und das hat das Spiel natürlich extrem beeinflusst, überhaupt keine Frage. Gefiel mir South Carolina dann auch defensiv nicht irgendwie, wirkte das so ein bisschen leblos, so ein bisschen fand ich das Spiel. Und Vanderbilt, hey, Diego Pavia macht einfach Spaß, wenn man wieder so eine kleine Bowlingkugel wieder überall langrollt und einfach sagt, du sagst mir, ich kann's nicht, dann kann ich's, dann mach ich's erst recht. Wirst schon sehen. Also den mag ich total, den Typen.
Ist der Hammer. Und er hat jetzt hier dem Podcaster CEO Von, hat er ja ein Date mit seiner Mom versprochen für den Sieg.
Es wurde noch an der Sideline besprochen. Das war nicht sehr lustig.
Genau. Das war ein absolutes Highlight zusätzlich zu allem. Ich finde einfach, ja, geile Sau, dieser Diego Pavia. Aber er hat auch gesagt, er möchte Tate McRae. Also er gambelt jetzt mit seiner Mom quasi, um sich selber auch noch da ein heißes Date rauszuholen.
Vanderbilt ist also die Commodores sind schon ultra gefährlich für jeden Gegner. Also die, um diese Superlativen nochmal von dir, Stolle, aufzunehmen, 3-0 ein erster 3-0-Start seit 2017, erster Sieg gegen South Carolina seit 2008. Wenn du dir mal die Stats anguckst, Total Offense, ist es aber ganz interessant zu sehen, dass die Yards, South Carolina 328, Vanderbilt 323, Plays insgesamt gespielt von beiden jeweils 63. Gleiche Anzahl, Average pro Play 513. Bei 5 Yards und 13 bei South Carolina, 5 Yards und 21 bei Vandy. Die waren tierisch nah beieinander, aber das Ergebnis ist 31-7. Und das hat eben damit zu tun, dass sie eben viel effektiver waren bei den Money Downs in der Red Zone. Die haben eben gescored und die Verletzung vom Quarterback spielt eine große Rolle. Diego Pavia ist natürlich ultra gefährlicher Typ. Also das ist jemand, der refuse to lose, der ist jemand, der einfach nicht akzeptieren wird, dass er verliert, und der wird noch ganz andere Teams ärgern. Und die sind, und das zieht ein Team mit. Also die sind ja total, die spielen ja wie besessen.
Wie besessen, du merkst, das ist geil. Und die haben natürlich, nachdem sie letztes Jahr ja, wie Phoenix aus der Asche kam, haben sie natürlich dann auch den einen oder anderen Spieler verloren, ist ja auch völlig normal. Aber sie finden dann wieder da, wo sonst kein anderer sucht. Da finden sie genau diese, die Pavias dieser Welt, ja, die sich beweisen wollen in der SEC, die mir sagt, du gehörst nicht in die SEC. Ihr, Vanderbilt, gehört hier nicht her. Und das finde ich, das ist auch eine geile Story. Und wenn ihr es wirklich, ich meine, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Vanderbilt mal so ein kurzes Hoch hat, aber es wäre ihnen zu wünschen, dass der Coach wirklich sagt, pass auf, ich bin nicht hier, um danach zu wo auch immer hinzugehen, sondern ich will dieses Programm hier wirklich aufbauen, dass wir tatsächlich langfristig hier erfolgreich sein können. Das finde ich ziemlich cool.
Ja, er ist ja ein Alumni. Er ist ja, auch ein Spieler.
Immer ein Spieler, ja.
Von daher ist die Chance hoch, dass er das länger macht als manch anderer vielleicht. Aber Money Talks am Ende des Tages wird auch einbrechen, wenn dann Notre Dame sagt, komm mal zu uns.
Die Hildesheim Invaders anrufen.
Wenn die sagen,
den 12-Millionen-Vertrag.
Ja, genau.
Dann, also wer sagt da nicht nein? Ne? Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, da dann doch irgendwie zu sagen, hey. Aber ich finde, sie haben das Script so auch ein bisschen geflippt, ne? Also sie haben ja doch auch trotz allem, ne, wo Clark Lea ankam, schwach gestartet und sie mussten erstmal bauen. Ich finde, das darf man auch bei Vanderbilt nicht vergessen. Und dann, ich glaube, deren wirklich großer goldener Vorteil kam dann wirklich mit dem Transferportal, wo sie sagen konnten, jetzt können wir uns diese Diego Pavias der Welt und so holen, weil der Junge hat ja eine geile Geschichte, kam vom Junior College, hat dann in New Mexico State gespielt und jetzt halt bei Vanderbilt. Also das ist schon eine aufregende Sache so. Und ja, übrigens, kurzer Lichtblick trotz allem noch für South Carolina. Wir hatten zumindest eine deutsche Interception. Justin Okoronkwo von den Fürsty Razorbacks hat in der Endzone zumindest einen Touchdown verhindert.
Mhm. Haben wir angesprochen auch, letzte Sendung.
Leistung. Ja, der Junge ist einfach, der ist top. Hab den weiter im Auge, der ist super.
Was Sellers angeht, sie halten sich sehr bedeckt, was für mich fast darauf hindeutet, dass er am Wochenende spielen wird. Aber bisher halten sie, also es scheint jetzt nichts dramatisch zu sein, was ihnen sehr lange ausgenocken wird. Was gut ist, weil es ist halt auch ein super geiler Spieler, ein spannender Spieler. Den wollen wir spielen sehen, unbedingt.
Nächste Woche gegen Mizzou?
Das wird auch nicht einfacher. Wir sind gut gestartet tatsächlich.
Pribula, der Quarterback, hat 791 Yards, 7 Touchdowns und nur eine Interception. Also das wird ein schwerer Gang ohne Sellers.
Ja, dann lass uns doch erstmal, damit wir quasi abschließen, einmal auf die Top 25 kurz mal raufgucken, bevor wir unser First Quarter Recap mal so kurz durchgehen. Schuhen hat mir in dankenswerterweise, netter Kerl, wirklich netter Kerl. Wenn ihr ihn auf der Straße mal seht, der hilft euch auch über die rote Ampel. Das teilen wir mal hier seine Wahnsinnsgrafik, die er aus dem Internet geklaut hat.
Die er auch einfach nur geklaut hat. Also.
Die Top 25, die Duellen, da sind sie.
Jetzt sind wir wenigstens Big Time. Ihr seht, ich bemühe mich, dass wir hier ein bisschen Ernsthaftigkeit
in die Sendung. Also, schnell durch. Ich glaube, die erste oberste Reihe, die kann man sich, Ohio State, Penn State, LSU, Miami, Georgia, okay, passt, ja, alles gut. Oregon hatte dann ein bisschen Pech, dass sie eben so eine Wurstgegner gespielt haben. Und dann wird's interessant, Florida State 3 Plätze hoch an die 7, Texas 1 runter auf die 8, Illinois bleibt auf 9, Texas A&M 6 Plätze hoch an 10. Schuhan, du wirst dich natürlich volle freuen, dass Florida State jetzt schon an die 7 ist. Ich persönlich frage mich, what? Ich habe ein geiles Spiel gemacht und auf einmal steht die Welt Kopf. Herrlich.
Vor allem haben sie dieses Wochenende ja gespielt. Also das
Texas hat gespielt und das war nicht so überzeugend. Ich meine, Arch Manning wurde ausgebuht teilweise, die Arme.
Da ist ja auch die Story des Jahres. Also der arme Junge, der wird jetzt demontiert gerade. Ja, aber wenn du 4 Millionen machst im Jahr, das ist natürlich leider dann auch ein Job. Wa? Da kommt mit dem Geld, kommt ein Territorium und deswegen hält sich mein Leiden für ihn in Grenzen. Die sind alle in 3-4 Millionen Bereich und von daher, ist das eben, kommt mit dem Territorium. Aber ich finde, klar, ich bin natürlich, ist ja eher mit einem zwinkernden Auge. FSU ist eigentlich ein bisschen zu hoch angesiedelt. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde Oklahoma stark. Ich finde A&M jetzt gut. Illinois ist doch gut, besser als ich dachte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die so weit oben sein sollten. Tennessee ist für mich gut situiert, weil sie eben sich nicht großartig bewegt haben. Ja, also ich habe grundsätzlich kein Problem damit. Notre Dame finde ich auch absolut zu verteidigen, dass sie in der Top 25 bleiben, weil ich, wenn du mal schaust, das waren jetzt zwei heartbreaking losses in der last second gegen ranked Teams. Ich denke mal, dass die Playoffs sind jetzt 8% Chance nur noch, glaube ich. Aber am Ende des Tages sind die immer noch ein klasse Football-Team. Ja, also ich finde,
gut, Notre Dame
da gibt es andere.
Natürlich in Sachen Playoffs immer so ein bisschen so ein Freifahrtschein im Vergleich zu anderen. Ne?
Aber wer mir sehr gefällt, ist Oregon. Also Oregon, Dan Lanning, der hat da eine Truppe zusammen. Ich habe das schon, glaube ich, in der letzten Sendung erzählt, was für Athleten da rumrennen. Was mir, also optisch fällt mir das einfach auf, wenn ich mir die Spiele anschaue von denen. Sieht das irgendwie anders aus. Die haben Beef, die haben Size in den Trenches, die haben Athleten im Backfield, die haben alles. Und ich glaube, das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht bei Oregon. Wartet mal ab, die klettern da noch in die Top 5, weil die einfach richtig gut sind.
Oregon ist, finde ich, vielen, vielen Jahren immer richtig, richtig gut. Es gibt nur leider dann einmal in der Saison so ein Spiel, wo es nicht hinhaut. So wie es jetzt ja auch war. So vom Talent her überhaupt keine Frage. Ich finde, diese Top 25 sind wahrscheinlich die wildesten, an die ich mich erinnern kann in meiner College-Zeit. Diese ganzen, wer da eben 6 Plätze hochklettert, 16 Plätze fällt und trotzdem drin bleibt. Ich glaube, das erste Mal seit 2008 oder so, dass ein Team 0 und 2 ist und immer noch gerankt ist. Das ist für mich so ein Zeichen, dass eigentlich keiner weiß, was das gerade soll und was das werden soll. Das ist alles. Oklahoma, das wirkt sehr überzeugend. Iowa State hatten diesmal ein paar Probleme, aber trotzdem 2 Plätze hoch. Ich weiß nicht, die haben ja diesmal mit einem Backup-Quarterback gespielt, der hat echt gut ausgesehen, aber die Defense gefällt mir gar nicht. Bama klettert 5 Plätze. Ich sag mal so, vor 5 Jahren wäre das gegen Wisconsin schon ein echter Beatdown gewesen. Jetzt sind die Badgers auch nur noch ein Schatten vergangener Tage, deswegen weiß ich nicht, ob der Sieg jetzt so hoch bewertet werden muss. Utah, finde ich, sollte viel weiter oben sein.
Utah, starke Defense.
Meiner Meinung nach sind die ein mega geiles Team. Der Rest passt alles soweit für mich. Aber es wirkt irgendwie so, als ob das die nächsten 2-3 Wochen so weitergehen könnte, dass es sehr wild hoch und runter geht.
Das ist ein super wilder Mix einfach. Ne? Man ist früh in der Saison, die Karten sind neu gemischt. Das ist einfach Spannung. Also es ist also wirklich eine der spannendsten Saisons, die so anfangen
kann. Wirkt auf jeden Fall so.
Ohio State hat er gegen Ohio gespielt, glaube ich.
Das war auch nicht so überzeugend anfangs.
Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich saß davor und dann zur Halbzeit stand es 13-10 oder so. Und ich war also überhaupt nicht begeistert von Ohio State. Ohio hat richtig gut gegengehalten. Am Ende sind sie dann eingebrochen, aber ich fand die haben sich da nicht mit Ruhm bekleckert. Das ist immer alles relativ, aber das sind so Sachen, so Gradmesser für mich. Wie machst du dich gegen ein Team, was du wegfegen musst? Und das haben die nicht gemacht. Und das war auch eher so Stückwerk, ja. Wie gesagt, alles relativ. Ich gebe dir vollkommen recht. Utah ist ein Team, das habe ich auch schon vor 2 Wochen gesagt, das wird man ein Auge drauf haben. Ist USC, finde ich gut, dass die jetzt noch weiter reingerutscht sind. Oklahoma mit Thiel ist für mich ein Heisman-Kandidat mit, wenn der weiter so spielt. Also da passieren gute Sachen im Moment und ich glaube, da werden ein paar noch runterrutschen. Also ich finde auch gut Iowa State mit Rocco Becht, der Quarterback, super Quarterback, super Team, machen ihr Ding und sind da schön in der Mitte platziert. Mit einigen Dingen kann man echt mitgehen.
Ja, generell schon. Ja, ich gebe immer so 1-2 Teams und sage, schade, dass die nicht dabei sind, aber es ist ja auch noch früh in der Saison, muss man auch ehrlich sagen. Also warten wir mal der Dinge, was da noch kommt. So, jetzt wollen wir aber mal kurz hier First Quarter der Saison. Es ist eigentlich traurig, dass das erste Viertel schon vorbei ist der regulären Saison. Aber ich finde, dann kann man auch mal so ein bisschen, wie ihr schon gesagt habt, es wirkt wie eine der interessantesten, spannendsten, verrücktesten Saison, die es so seit einigen Jahren gab. Insofern gibt es natürlich auch viel zu reden über Teams, die oder Spieler, die überperformen und andere, die komplett neben der Spur liegen. Immo, hast du denn für uns mal so ein positives Beispiel für dich?
Positives Beispiel, was diese Saison, ja, also für mich positiv diese Saison bisher, also, ja, es ist schwer, weil es ist einfach, also ich finde das Positivste ist wirklich, dass es mal eine neu gemischte Saison ist. Du gehst da, also ich finde, in diese Saison bin ich mit super vielen Erwartungen reingegangen, zu wissen, okay, jetzt ändert sich wirklich die Karten bei vielen Teams. Trotzdem habe ich natürlich immer meinen Heartbreak mit meinem Lieblingsteam. Ich bin da noch so zwiegespalten natürlich, ne? Aber an sich generell einfach bisher, ich würde ganz ehrlich sagen, der Saisonstart ist bisher für mich das Positivste, weil es einfach, es macht Spaß. Es macht unglaublich Spaß, weil es einfach so viel Neues passiert. Es ist so viel los. Und da ist auch natürlich ein Riesenlichtpunkt, dass man auch wieder auf ganz legalen und ganz legitimen Wege in Deutschland College Football gucken kann, zusätzlich zu allen.
Sehr positiv. Schuh, hast du auch irgendwas Positives beizutragen?
Es gibt so ein paar Teams, die mir eben auffallen. Und ich finde auch interessant, weil über die haben wir überhaupt nicht gesprochen, es sind auch Indiana, die ja auch gerankt sind mit dem Fernando Mendoza. Er ist der Quarterback von denen, der macht einen guten Job. Aber wer auffällt, ist bei ihnen der Omar Cooper Jr., das ist ein Wide Receiver. Der hat da gegen Indiana State, gut, ist jetzt nichts weltbewegender Gegner, aber haben 207 Yards bei 10 Receptions, hat er 207 Yards gemacht und 4 Touchdowns. Das ist eine Touchdown-Machine und irgendwas haben sie ja da am Laufen, sind 3-0, ja, Big Ten, sind 3-0 und haben eben die Voter und die Leute, die diese Predictions und die AP 25, haben sie überzeugt, dass die weit in dem Ranking mit dabei sind. Nochmal Oregon. Ja, mit Dante Moore ist, glaube ich, die haben ja da den Gabriel ersetzt, der in die NFL ist. Die Quarterbacks gehen alle in die NFL von Oregon und sie haben es geschafft, da echt guten Ersatz zu bekommen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mir gut gefällt. Der Moore, wartet mal ab, der Typ, der wird sich auch noch in das Heisman Race reinbegeben. Und dem, ja, Vanderbilt. Ich bin total begeistert, wie dieser Underdog sich da durchschlängelt durch die Saison. Das sind alles so richtig positive Überraschungen, die ich cool finde. Oregon ist kein Geheimtipp. Ich glaube, Indiana schon und Omar Cooper und Vanderbilt ist natürlich, alle schauen, wie weit die Jungs kommen und ist so der Running Gag, aber ist eigentlich kein Gag, weil wenn du gegen die spielen musst, musst du echt aufpassen.
Ich weiß gar nicht, ob Indiana, ich meine, die waren letztes Jahr, glaube ich, eine der Sensationen. Die Frage ist, ob sie es eben wiederholen können, aber es sieht ja bisher ganz gut aus. Also für mich, wir hatten ihn vorhin schon angesprochen, ich bin Riesenfan von Joey Aguilar. Also, ich finde, das ist so eine geile Story und es verbindet sich dann aber auch mit einer der größten Enttäuschungsstories quasi. Aber erstmal eher so ein kleines Diablo Valley College gespielt. Kennt keine Sau. Nach App State gegangen in Boone, North Carolina. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Ich war tatsächlich eher zufällig schon mal da. Da passiert auch nicht so viel und App State hatte mal einen großen Moment vor.
Ich glaube, die Banjo-Spieler sind da.
Ich glaube, es ist 20 Jahre fast her, dass sie in Michigan gewonnen haben. Da waren sie noch eine FCS-School.
Seitdem kennt man sie.
Und da kamen sie erstmal so auf die Map. Und der Typ kommt dann halt jetzt nach Tennessee. Aber auch, der war ja eigentlich woanders. Der war ja eigentlich bei UCLA. Und dann wurde quasi so ein Tausch draus. Und plötzlich ist der in Tennessee und spielt halt einfach, als wenn er sein Leben lang nichts anderes gemacht hat. Der macht so einen Spaß. Und ich meine, Tennessee hat in den letzten Jahren immer wieder gute Quarterbacks. Ich war nie der größte Nico-Fan letztes Jahr. Aber sie hatten vorher Milton, Hooker. Das waren alles Jungs, die jetzt in der NFL unterwegs sind. Und ich finde, der spielt geiler. Ich finde irgendwie, der hat auch so einen Swag. Ich finde, macht total Spaß, dem zuzugucken. Und alle, die natürlich dem Drama um Nico hinterherlaufen.
Die Malavea.
Die sind eines Besseren belehrt worden, dass sie am Ende, ja, wahrscheinlich besser da sogar rausgekommen sind und gleichzeitig kommen wir dann zum Nico. Nico ist natürlich für mich so die eine der Negativ-Stories. Nicht nur, jetzt wurde sein Headcoach Sean Foster auch entlassen, UCLA 0 und 3. Wenn man sich allein anguckt, wie UCLA gespielt hat, die ersten drei Spiele, es war hilflos. Also es war schlimm. Zuschauerzahlen nehmen wir mal raus, die sind ja noch schlimmer. Ja, Football in Los Angeles ist sowieso ein Thema. Irgendwie hat keinen Bock in LA auf Football. War schon immer so. Aber das Team wirkt völlig lost und zerstört. Und er, den sie geholt haben, so als Heilsbringer, ja, damit er UCLA vielleicht dann doch wieder on the map packen kann, dass sie doch ein bisschen mitspielen können. Und der spielt einfach auch wirklich schlecht. Ja, und das, wer auch immer, ich glaube, der Papa hängt da mit drin und die Familie, wer auch immer den jungen Mann beraten hat, du kannst da noch mehr Geld rausholen in Tennessee. Mach mal, streike mal. Ganz miese Entscheidung für das Leben dieses jungen Mannes, weil gerade geht alles bergab für ihn.
Ja, der ist in einer furchtbaren Situation. Ne? Auf der anderen Seite, Tennessee-Fans werden sich wahrscheinlich absolut ins Fäustchen lachen. Aber der sitzt ganz tief in der Scheiße. Und da musst du auch erstmal rauskommen. Also wenn der nochmal eine Comeback-Story hinlegt, dann sehen wir uns hier in 2-3 Jahren und reden darüber, wow, die Nico-Story, wisst ihr noch, wie wir auch gesagt haben, da wird nichts mehr. Und dann kommt er doch. Aber das ist ja alles Hörensagen. Ne? Also das Aber es ist schon brutal. Also die Gesamtsituation um UCLA ist es einfach wirklich, wirklich ein Lowlight. Das ist ja eigentlich so ein Blue Blood Program und trotzdem so. Die haben ja immer gut produziert, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, schon seit den 2000ern, 2010ern herum geht da einfach nichts mehr. Vielleicht ist es an der Location, vielleicht ist es das Team. Den hat auch sicherlich nicht der Wechsel in die Big Ten gut getan.
Nee, das definitiv auch nicht. Aber UCLA war schon immer für mich so eine Uni, die immer wieder versucht hat, mit großen Namen zu glänzen. Ja, auch mit vielen Coaches. Da sagst du, oh, okay. Aber irgendwie hat keiner die Kurve da bekommen. Natürlich bist du immer im Schatten von USC. Aber so generell Football in LA, Grüße an die Rams und Chargers, wo auch immer mehr Auswärtsfans als Heimfans sind. Das funktioniert.
Aber dann können wir ja mal über die Entlassung reden jetzt. Der Head Coach ist eben von UCLA entlassen. Die Sean Foster ist ja entlassen worden. Aber der Campus ist wunderschön bei UCLA. Und nur Football ist leider nicht... Bei den Bruins ist das nicht Nummer eins. Also das ist ganz, ganz schwierig, gebe ich euch recht. Chip Kelly war ja lange da, ist ja dann im Februar weg und das war dann so eine hastige Anheuern des Deshaun Foster. Der hat ja kaum Erfahrung.
Ja, ja.
Der war ja im Staff bei UCLA, aber der hat ja ein Jahr bei Texas Tech als Running Back Coach, das war's. Und dann wird der in einer schwierigen Zeit im Februar.
Und er hat es letztes Jahr ganz solide gemacht, fand ich, ja.
Ja, aber aber das ist trotzdem ein bisschen, auch seine Auftritte waren awkward bei diesen Banquets, die da waren und diese Pressedingern. Das war alles so ein bisschen, aber der soll voll nett sein. Das ist jemand, der eigentlich das Herz am rechten Fleck hat und vielleicht ist er einfach zu harmlos als Coach. Der muss eben auch mal hart sein. Dem Nico Quarterback, da wird's nicht helfen, weil der hat natürlich jetzt keinen Head Coach. Jetzt muss man sehen, wie der Interimscoach das macht. Alles schwierig, alles unangenehm und aber alles selbst verschuldet.
Aber übrigens noch zu Chip Kelly, der ist ja auch nicht ohne Grund bei UCLA gegangen. Also der ist genau aus diesem Grund gegangen, dass er gesagt hat, Moore, Quarterback Oregon, war UCLA, ne? Weil er gesagt hat, die Typen gehen ja alle weg, weil wir uns die gar nicht leisten können. Weil das NIL-Thema, da sind wir einfach nicht gut genug. Und dann ist es auch eine Frage des Rufes. Dann gehst du halt nach Ohio State mit Offensive Coordinator und National Champion. Und dann gehst du halt einfach mal weiter zu den Raiders und bist der teuerste OC der NFL-Geschichte. Also es war eine logische und smarte Entscheidung für Chip Kelly.
Aber UCLA ist ein Spätstarter im NIL. Ja. Das kannst du nachlesen. Die sind viel zu spät eingestiegen in das Ganze. Die haben nicht dran geglaubt, dass das jetzt passiert. Und die Leute Geld kriegen. Und dann, als sie losgelegt haben, war schon ein vorbei. Also es gibt nichts Schlimmeres, als zu spät ins Recruiting einsteigen.
Und das ist ja total verrückt, wenn man mal bedenkt, also UCLA liegt ja in einem, was das Geld angeht, in einem absoluten, ja, also das ist ja, das kann man gar nicht in Worte fassen, wie viel Geld in dieser Gegend um den Campus drumherum ist und in dieser Alumni-Base. Das ist ja halb Hollywood, zumindest von den Industrieentscheidern, die da irgendwie aus dieser UCLA-Bubble kommen. Ja, brutal, also.
Filmschule ist ja bei UCLA.
Ja. Genau, ne? Also wie viel kannst du als Uni verkacken?
Denn noch, um jetzt mal die armen Bruins ein bisschen beiseite zu packen, habt ihr denn noch Themen, Leute, Teams, wo ihr sagt, die haben den Start mal so richtig verbockt?
Das Clemson für mich.
Hatten wir schon, ja, dabei. Genau.
Also, genau, aber wir haben es ja noch nicht als Lowlight betont, ne? Also wirklich die, ja, ich finde Notre Dame, da finde ich so, die sind gar nicht so ein Lowlight für mich, das ist halt einfach knappe Dinger, ne? Aber ist Florida. Trotzdem die Erwartung, ja, oh.
Florida ist ein Thema. Nach dem LSU-Spiel, Lagway mit 5 wirklich grausamen Interceptions, also wirklich schlimme Interceptions.
Was haben sie gesagt? Der verteilt Interceptions wie heißt sie, die, das ist vergessen, das war so lustig, ich habe mich totgelacht, diese eine ganz reiche Fernsehtante, die immer Autos verschenkt.
Oprah
Winfrey. Der verschenkt Interceptions wie Oprah Winfreys Autos in einer Sendung.
You get Interception and you get Interception. Yeah, you get an Interception. You also want some? Okay.
Ja, es ist blöd. Aber wir haben ja noch vergessen, Virginia Tech Coach ist gefeuert.
Ja, Virginia Tech auch kompletter Fehlstart.
Das alles ordnet sich alles in dieses Negative rein. Virginia Tech ist für mich aus der Vergangenheit sehr, sehr stolzes Programm. Frank Beamer, glaube ich, war da jahrelang der Sohn ist ja jetzt bei South Carolina und das ist eine Footballfamilie und der hat da was hinterlassen gehabt und das haben die so in Grund und Boden das Programm so runtergewirtschaftet, also auch negativ.
Ja, das wird doch interessant zu sehen sein. Ich meine, da war die Diskussion, und Pry war ja schon nach der letzten Saison oder während der letzten Saison, dann hat er das Rivalry-Game gegen Virginia gewonnen und quasi seinen Arsch gerettet, aber die haben halt auch einen richtig miesen Start hingelegt. Du sagst, seitdem Frank Beamer weg ist, ist auch schwer, so eine Legende einfach so zu ersetzen, ne? Wenn so einer, Virginia Tech war früher auch eine graue Maus und dann kam er dahin und hat die bis ins National Championship Game geführt, würde sich natürlich schon gern dran erinnern, haben sie gegen Florida State verloren. Mit Michael Vick.
Ja.
Und er hatte immer wieder.
Was eine Ära.
Waren immer wieder geile Spieler und sein Shane Beamer war tatsächlich, also ich glaube, er wollte anfangs dahin, da wollten sie ihn aber nicht. Und dann, als sie ihn das letzte Mal gefragt haben, wollte er aber nicht mehr. Und, ja, und jetzt ist so die Frage, wie geht denn seine Saison in South Carolina? Könnte er vielleicht zurückgehen? Aber dann muss man sich natürlich auch immer die Frage selber stellen. Wahrscheinlich möchte ich in die Fußstapfen meines Vaters treten. Also an sich macht er das ja als Coach, aber möchte ich dahin, wo er zur Legende wohnt, kann das gut gehen? Ist sicherlich interessanter.
Der wird sowieso immer verglichen mit seinem Vater. Das ist leider nun mal sein Schicksal.
Er wurde ja jetzt auch schon als erster Kandidat direkt gehandelt. Also wo ich ein bisschen mal gelesen habe, oh, was war da? Direkt, boom, Beamer.
Das ist einfach, ja. Ja, dann haben wir mal, wenn ihr da draußen irgendwelche Pros und Cons habt des ersten Quartals, teilt sie uns gerne mit. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, teilt sie uns auch gerne mit. Und da sind wir beim Erklärbär und da haben wir nämlich eine tolle Frage bekommen. Jetzt muss ich sie natürlich nur finden. Und zwar kam die von KG Muscha. Der schrieb uns, Moinsen Football Team. Ich hätte eine Frage an die College Show. Seht ihr die Möglichkeit, dass sich eine College Super League bildet, ähnlich der Fußball Champions League, in der landesweit nur noch die sagen, am besten 50 Teams spielen und dann Partien wie in Woche 2, East Tennessee State gegen Tennessee 17-72, der Vergangenheit angehören? Oder ist die Tradition solcher In-State Rivalry Games zu groß? Ja, das nehmen wir doch gerne mal wieder auf. Was glaubt ihr, Jungs? Kommen wir irgendwann ins Thema College Super League?
Also ich habe da eine recht klare Meinung dazu. Ich glaube, grundsätzlich werden wir erstmal in den nächsten 10, 20 Jahren nicht auf eine College Super League kommen. Ich glaube, das, was da eher realistischer in dem Rahmen passieren wird, ist eine noch weitere Erweiterung des College Football Playoffs Formates, dass man da höchstens Platz schaffen wird und da gucken wird, okay, schön zum Ende der Saison die dicken TV-Viewerships rausziehen mit den Big Games. Ich glaube, da ist auch, ne, das East Tennessee State Game wurde ja angesprochen. Da ist immer so eine Sache, man muss bedenken, die ganzen Schulen, die sind ja öffentlich irgendwie subventioniert. Und da ist natürlich so eine Gelegenheit gegen ein FCS-Programm, das hat für diese Schulen zwei Vorteile. Du hast zum einen keine Saisonvorbereitung, du hast ja keine Preseason-Games. Also man müsste ja für eine Super League den ganzen Kontext, sag ich mal, von diesen Ligenablauf. Und für die Schulen ist natürlich so ein Spiel wie gegen eine East Tennessee State, direkt in den ersten 3 Wochen kannst du sowas super machen, gegen die FCS-Schulen oder halt auch gegen Group of Five-Programme spielen. Das sind dann für dich so ein bisschen indirekt deine Aufbauspiele. Da kannst du nochmal Erfahrungen sammeln, da kannst du richtig Erfahrungswerte rausholen. Das hat einfach für die da einen festen Bestandteil. Wenn es da nicht die Option gibt, dann irgendwelche Preseason-Games zu machen, werden diese Teams darauf höchstwahrscheinlich nicht verzichten. Und das andere ist, da können sich dann auch die, werfe ich jetzt einfach mal in den Raum, so ganz bestätigt ist das ja nicht, das ist ja immer so ein Hörensagen und Munkeln, aber da können sich natürlich auch dann die Programme ein bisschen Geld hin und her schieben. Also für manche Schulen ist das auch eine Lebensader. Also ein East Tennessee State wird dafür einen Haufen Geld bekommen, genauso wie ja bekannt war, dass zum Beispiel South Florida dafür bekommen hat, das gegen Florida spielen. Das sind dann für diese kleinen Programme, also die werden sich auch partout dagegen wehren und dann werden sie natürlich ihre sportpolitische Macht da irgendwie nutzen, sowas dann auch zu verhindern, weil diese Spiele auch am Anfang der Saison ja die kleineren Programme doch dann finanzieren. Weil wenn du schon mal 1 Million für so ein Spiel bekommst, ist das teilweise ein Viertel von deinem Etat.
Ja, bei den kleinen Schulen auf alle Fälle. Und ich glaube, College Football bewegt sich auch langsam. Glaubt ihr, das ist eine Sache, die da alleine bis dann nur die Playoffs eingeführt wurden? Da sind ja 20 Jahre meines Lebens. Ein Wunder, dass ich noch mitbekommen habe. Also ich glaube, das würde viel zu schnell gehen. Ich glaube, da gibt es viele Punkte, die Immo gerade angesprochen hat, die eben doch dagegen sprechen. Die Teams haben kein Interesse, jede Woche in Ohio State zu spielen und ein Georgia-Team. Die wollen natürlich auch immer ihr East Tennessee State dazwischen haben. Einfach um auch, ja, auch den Rekord ein bisschen zu polstern. Einfach um auch sich Aufbauspiele zu haben. Das sind alles genau diese Faktoren, die dagegen sprechen. Und das ist für den Zuschauer besser, dieses Straffen des Schedules und des Strength of Schedules. Für die Teams selber ist das nicht erstrebenswert. Also wenn du dir schaust, wie manche auch ACC-Teams oder so, wie die ihre Schedule da auch verwässern, Alabama oder andere Teams, die da ganz komische Teams spielen, die jemand wie ich da auch erstmal nachschlagen muss, wo kommt die denn überhaupt her? Ja, oder jetzt zum Beispiel Florida, die hatten ja Long Beach gespielt. Ich wusste gar nicht, dass es da eine Universität gibt in Long Beach. Das war dann auch ich weiß nicht, ob ihr die beiden Teamfotos gesehen habt, die sie nebeneinander gestellt haben.
Long Beach 36 Spieler und dann Florida 129. Das ist natürlich grotesk, aber für Florida in deren Situation hätte dann in Alabama nicht so gut getan zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, ist alles relativ, ist eine gute Idee, aber am Ende des Tages im College-Football, was eher vergleichbar ist mit einem Dinosaurier und sehr langsam und träge, kann ich mir das nicht vorstellen.
Ich bin da tatsächlich anderer Meinung, wobei ich nicht unbedingt sage, dass ich es gut finde. Ich finde, dass sich sowieso die Schere immer weiter wird zwischen den Big Schools und den Smaller Schools, so wie sich jetzt schon bewegt hat, ne? dass dann Texas zum Beispiel oder Oklahoma, dass sie in die SEC gehen und dadurch die Big 12 schwächen. Die Pac-12, nur noch Oregon State und Washington State. Und Washington State wurde am Wochenende übrigens zu Hause von North Texas zerstört. Ich glaube 59-10 oder sowas. Das hätte es vor 3-4 Jahren nie gegeben. Also ich finde schon, dass SEC und Big Ten ganz klar die Hosen anhaben und vorgeben, auch im Thema, wie wir die Playoffs haben wollen. Ne, sind ja die beiden so ein bisschen, die sich gegenseitig und die sich aber auch hochschaukeln und die auch die meiste Macht haben. Also ich habe da schon so, ich will sagen, nicht eine Befürchtung, aber es würde mich nicht wundern, wenn die sich noch größer machen. Und dann plötzlich siehst du noch 4-5 Schulen aus der ACC darüber wandern und die wollen dann dahin. Und dann hast du wirklich zwei so eine Power-Dinger zumindest, obwohl ich das nicht so gut finde. Was aber für mich auch darauf hindeutet, dass sich's verändert, ist, dass die SEC ja jetzt bekannt gegeben hat, ab nächsten Jahr 9 Conference Games zu haben. Das heißt, du nimmst auf jeden Fall nochmal einen schwereren Gegner in Kauf. Ist aber auch das, was das Playoff-Komitee ja will, ne? Die haben ja jetzt gesagt, schwere Spiele bewerten wir in Zukunft einfach besser. So, also dein 70-0 gegen Death Valley, die Dorftrottels, interessiert keine Sau mehr irgendwann. Für die wäre es schlimm. Also wenn die Millionen dann flöten geht, auch wenn alle völlig zerstört aus diesem Spiel rauskommen und das für keinen der Spieler wirklich Spaß bringen kann, 99% aller Fälle, ab und zu gibt's ja mal ein Wunder, aber sehr selten, für die wäre das hart, weil dann nochmal die Schere noch größer wird. Aber ich glaube am Ende, wie gesagt, die SEC fängt schon an. Ich würde mich nicht wundern, wenn andere nachziehen und sagen, okay, dann spielen wir eben noch mehr gute Teams, weil das will man so sehen. Und vor 10 Jahren hatte ich mir auch nicht vorstellen können, dass ich als Season-Opener ein SEC gegen Big Ten-Matchup habe oder so. Ja, das Texas-Ohio State, vor 10 Jahren in Woche 1, keine Chance. Da hätten beide sich erstmal irgendwie so ein Preseason-Game quasi hingelegt. Also ich finde schon, ist geil fürs Fernsehen. Und am Ende ist es das, was wir ja auch alle sehen wollen. Ne? Also es wird sich schon immer wieder in die Richtung verändern. Ich hoffe nur, dass es nicht zu sehr Geld spielt eine irre Rolle und ich hoffe aber, dass es irgendwie die Cinderellas dieser Welt auch weiterhin geben wird.
Ja.
So, was hatten wir denn noch für Themen?
Können wir zum Preview übergehen,
oder? Dann sind wir tatsächlich schon bei der Preview. Da haben wir uns diesmal so ein bisschen, ja, vielleicht auch mal ein paar andere Namen rausgesucht, aber ich finde es auch mal richtig so. Also wir können ja nicht jede Woche über Florida State und vor allen Dingen nicht über Florida State reden. Und deswegen haben wir diese Woche mal drei andere Spiele für euch, die aber auch alle ganz halt vorne mitspielen, die Teams. Das erste ist Utah gegen Texas Tech. Haben wir vorhin im Ranking gesehen. Beide, ich glaube, 16 und 17, ganz nah beieinander. Texas Tech von Anfang an die Saison gerankt, weil sie auch vor allen Dingen im Transfer Portal extrem aktiv waren. Utah war noch so ein bisschen mal abwarten, aber die haben ganz schnell gezeigt, nichts mit abwarten. Mit uns ist hier definitiv zu rechnen. Immo, was erwartest du von der Partie?
Ja, ich erwarte erstmal vor allem, ne, wir haben hier, wie gesagt, zwei Teams, die sind beide stark in die Saison gegangen, die haben sich beide gut verstärkt in verschiedenen Arten und Weisen. Ne. Ich sag mal, Utah ist eher so bei seinem typischen Programm geblieben, das, was Utah halt macht. Texas Tech hat im Portal zugeschlagen ohne Ende. Die haben sich da gut verstärkt, aber wir haben hier trotzdem Teams. Ja, hier treffen jetzt auch zwei bisschen so verschiedene Spielphilosophien natürlich aufeinander. Ne. Wir haben zum einen ein Team, das ich finde es einfach, also Utah ist ja einfach ein Team, das ist vor allem wegen seiner Defense extrem so weit vorne drin. Ne? Man hat jetzt bei beiden Teams einen recht gleichen Saisonablauf bisher gehabt. Also Utah musste gegen UCLA, Cal Poly und Wyoming ran. Jetzt also nicht die Nummern, wo man sagt, das ist ja jetzt super schwer. Für Texas Tech genauso, die haben gegen Arkansas Pine Bluff gespielt, Kent State, Oregon State. Also beide Teams hier mit demselben Muster, irgendwelche Pac-12-Buddies platt machen und dann nimmt man sich noch ein FCS-Team und eine Group of Five dazu, kommt man geschmeidig durch. Und für beide Teams erstmal ist das jetzt so der richtige Test. Das ist das erste Mal, dass man wirklich auf einen Gegner trifft, wo man weiß, okay, da gehe ich mit mindestens einem blauen Auge raus, egal ob ich gewinne oder verliere. Und so trifft das auch aufeinander. Ich sehe hier grundsätzlich Utah im Vorteil, weil man zum einen, man hat eine Homecrowd, man spielt zu Hause im Heimstadion, man ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen mehr das routiniertere Team. Aber wenn man einmal anfängt, Texas Tech zu unterschätzen, dann wird man das Spiel verlieren. Und die müssen einfach solide in ihrem Programmteam bleiben. Und wenn sie defensiv das spielen, was sie gegen die anderen Teams auch schon geleistet haben, dann werden sie ja diesen 1-2-Score-Vorteil einfach haben, mit dem man solche Spiele gewinnt. Oh, das wird auf jeden Fall eine spannende Nummer werden.
Geil ist, dass 16 gegen 17 spielt, ja, im AP-25-Ranking. Aaron Morton, Quarterback von Texas Tech, 70% Completion-Rate, hat ein aber banked-up-Knie jetzt im Moment. Also es ist verletzt gewesen, muss man abwarten, wie es jetzt vor dem Spiel aussieht für ihn. Aber 11 Touchdowns, 1 Interception in den ersten 3 Spielen. Ultra-effizienter Spieler sind alle. Great Vertical Passing Game, das ist, was Texas Tech ausmacht. Schon länger, aber das ist eine Sache, das ist so ihr Ding. Und dann hast du natürlich im Umkehrschluss mit Devin Dampier, der Quarterback von Utah, jemand, der ein Grinder on the ground ist. Also das ist auch das Theme, wo viele Experten sagen, das wird passieren. Die werden einfach den Angriff von Texas Tech an der Seitenlinie halten und den Ball einfach ewig lange Drives kreieren und dann mit einem Clock-Grinding-Run-Game sozusagen das Spiel über die Runden bringen. Und natürlich mit ihrer Defense, die ist Elite, aber die haben eben noch nie, ich habe mir mal notiert, was sie sagen, Utah Defense ist Elite. Das ist die Wahrheit. Also das ist von beiden, im Spektrum von beiden Enden, beides dabei.
Das stimmt, ja. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel, weil bei Utah wissen wir ja, die spielen ja seit Jahren immer vorne mit dabei. Das war in der Pac-12 so, jetzt ist es in der Big 12. Vor allen Dingen eben die Defense und beide Conferences sind ja jetzt nicht unbedingt verschrien gewesen für gute Defense. Da haben sie sich immer so ein bisschen, finde ich, gesetzt. Und letztes Jahr war da mal so ein Down-Year, aber ich finde den Dampier total stark. Die Offense wirkt settled. Texas Tech ist für mich so ein, also die hatte ich eigentlich, wann hat man Texas Tech schon mal auf der Rechnung? Also Mike Leach, ja, Anfang bis Mitte der 2000er, der Texas Tech, die Air Raid, da total abgefeiert und jedes Jahr einen Quarterback gehabt, der irgendwie 5.500 Passing Yards hatte.
Cliff Kingsbury war auch
Cliff, noch jemand. Unter anderem, da waren sehr, sehr viele Jungs dabei, die heute irgendwie im Coaching unterwegs sind, aber so der ganz große Wurf ist halt nie gelungen, ne? Und seitdem war es auch relativ ruhig. Also selbst mit Patrick Mahomes war Texas Tech ja keine Big School.
Ja, ja, das stimmt.
Deswegen bin ich echt gespannt, ob die da in Texas ist halt Geld, ne? Oil Money. Und auf einmal spielt Texas Tech auch wieder vorne mit. Bin ich sehr gespannt, weil für die ist das, glaube ich, wirklich eine Chance, echt zu zeigen, okay, wir haben jetzt hier nicht nur Geld investiert und sind auf dem Papier ganz nett, aber hier jetzt schlagen wir wirklich ein Team, was in den letzten 6, 7, 8 Jahren immer in den Top 25 eigentlich war. Das ist ein Statement-Game tatsächlich für Texas Tech. Während das für Utah eher so ein, ja okay, wir machen einfach unser Ding. Ich glaube, dass das ein schönes, spannendes, knappes Ding wird.
Freue mich drauf.
Dann haben wir als nächstes Oklahoma gegen Auburn. Oklahoma haben wir schon einige Male beleuchtet und freuen uns über die Offense und ihren Quarterback vor allen Dingen, der natürlich im Heisman-Race, glaube ich, eine gute Rolle mittlerweile spielt. Aber Auburn sind mittlerweile auch an 22 ranked, sehr guten Start hingelegt. Auburn ist ja für mich auch so eine Uni, wenn sie gut spielen, dann spielen sie richtig gut. Aber sie spielen halt nur alle 10 Jahre einmal richtig gut. Und für mich die interessante Story an diesem Spiel ist natürlich Jackson Arnold, der Quarterback von Auburn, der letztes Jahr noch in Oklahoma als Heilsbringer gehandelt wurde. Hat irgendwie nicht so gut hingehauen. Immo, was erwartest du von dem Spiel?
Ja, erstmal da auch wieder, ne? Wir haben beides ungeschlagene Teams, wir haben beides Ranked Teams, die sind klar da, wo sie sind, weil sie da sind. Aber du hast natürlich Oklahoma auf der 11 und du hast Oklahoma zu Recht auf Platz 11 im Ranking, weil du einfach, ja, man muss es ganz klar sagen, doch zumindest den kleinen und den doch wichtigen Details dann das stärkere Team hast bei Oklahoma. Wir haben hier natürlich zwei verschiedene Systeme, die so ein bisschen aufeinandertreffen, ne? So eine Even Offense, die sehr rotiert zwischen Passing und Laufen und halt Oklahoma, die wirklich ja doch schon sehr aus der Luft kommen und nicht das Run-Game so stark haben, wie es jetzt, sag ich mal, Auburn macht. Ja, Auburn ist so ein kleiner Riesentöter, auch von den Teams, die ja wirklich zu den Power-5-Konferenzen zählen, ist Auburn immer so ein Team, die sind zwar vorne mit dabei, die verhauen aber immer so diese 2, 3 Games, die in der Saison wichtig sind, damit du so in die Playoffs mit reinkommst oder damit du ganz oben mitspielst. Aber Auburn ist immer gut für genauso diesen einen Sieg, den du nicht erwartest, wo du denkst, oh, das ist jetzt ein Power-5-Spiel, da verliert Auburn ganz klar und dieses jene Team, was höher als die gerankt ist, gewinnt das deutlich und das ist bei Auburn nicht so, ne? Also Auburn ist schon so eine Mannschaft, die können genau diese Upsets rausholen, obwohl sie statistisch gesehen der Underdog sind und das könnte hier natürlich gegen Oklahoma passieren, aber grundsätzlich hast du hier mit Oklahoma natürlich ein stärkeres Team, vor allem dadurch, wie sie die Offense spielen.
True, dein Take?
Du hattest natürlich für Auburn hat ja einen Signature-Win gegen Baylor, also einen Sieg, der nicht Signature, aber einen Sieg, der ganz gut getan hat, ihn. Was aber auffällt bei dem Sieg gegen Baylor war, dass sie über 400 Yards Passing erlaubt haben. Baylor ist jetzt ein Heavy-Passing-Team und die Problematik, die sie haben, ist, dass Oklahoma ein Passing-Team ist. Das ist eben da ein Angriff, was darauf basiert bei denen. Die haben eben auch mit John Mathieu haben sie auch jemanden, der das super umsetzt. Der dann aber auch im gleichen Atemzug wieder diese neue, mehr emphasized Quarterback-Running-Schule auch vertritt. Der ist jemand, der hat jetzt schon 161 Rush-Yards in der Saison. Interessanterweise kratzt er schon an der 1000-Yard-Marke für Passing. Der John Mathieu, nochmal, das ist jemand, der Quarterback von Oklahoma, der wird am Ende ganz, ganz weit beim Heisman Race dabei sein, nach meiner Meinung, weil der einfach weiterhin super produktiv ist, ja. Ja, Jackson Arnold muss man sehen. Das ist natürlich eine coole Story. Die Storylines sind immer geil. Das wird natürlich sicherlich Feuer bringen in das Spiel. Auburn ist natürlich auch ein Team, was, wenn sie das Passspiel ausbremsen nochmal, dann haben sie eine Chance. Ansonsten sehe ich Oklahoma einfach auf dem Papier und auch in der Realität einfach das bessere Footballteam im Moment. Die spielen sehr befreit auf, die spielen gut. Brent Venables hat das da in den Griff, der macht das super, die Stimmung ist gut und die haben da echt einen guten und speziellen Quarterback, muss man einfach sagen.
Apropos spezieller Quarterback, als drittes Spiel haben wir uns eins ausgesucht, was vielleicht jetzt nicht bei jedem auf der Liste steht. Miss gegen Tulane. Ich bin übrigens der Meinung, Tulane hätte auch in die Top 25 gehört. Ist ein geiles Spiel, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Ole Miss, ich gehe mal davon aus, dass Simmons, der Quarterback, diese Woche wieder am Start ist. Recht kurzfristig ausgefallen letztes Wochenende, hat ihn aber nicht wehgetan. Ich bin bei Ole Miss, habe ich ja jetzt in der Sendung auch schon mehrfach erwähnt, nicht so wirklich, also gerade defensiv haut mich das bisher nicht so um. Kentucky und Arkansas, gegen Kentucky 23 Punkte zugelassen, gegen Arkansas sogar 35. Das sind jetzt nun beides nicht unbedingt Gegner, gegen die man unbedingt so viele Punkte zulassen muss. Da bin ich sehr gespannt. Auf der anderen Seite Tulane, last minute sich Retzlaff, den Quarterback, geholt, der ja vorher bei BYU eine große Nummer war und sich dann aber entschieden hat, entgegen der Regeln der Mormonen ein bisschen Spaß zu haben mit einer jungen Dame. Und deswegen musste er tatsächlich die Uni verlassen. Beziehungsweise er musste nicht, aber er hätte das Footballteam verlassen müssen. Und
ist richtig so.
Ja, und dann hat er sich entschieden.
Es gibt da Regeln.
Jetzt ist er halt nach New Orleans. Tulane find's geil. Ich meine, weiß nicht, wenn ihr da draußen Tulane nicht auf der Uhr habt, ist es völlig okay. Aber die sind tatsächlich, seit 4-5 Jahren sind die Green Wave richtig gut dabei in der American Conference. Und dieses Jahr der Retzlaff mit über 500 Passing Yards und fast 300 Rushing Yards. Und das ist auch, der passt auch in diese Schiene von Quarterbacks, die sehr viel und sehr gerne rennen und extrem physisch auch spielen. Und da bin ich sehr gespannt. Gegen eine SEC-Defense ist nochmal ein anderes Brett. Aber ich glaube, ich würde mich nicht wundern, wenn es hier eine kleine Überraschung geben würde. Wie seht ihr das?
Ja, so mal Tulane ja auch ein cooles Upset hatte letzte Woche gegen Duke.
Gegen Duke, das war auch.
Manny Diaz Team haben wir ja gelobt.
Und Mensa also war der vorherige Quarterback. Der Duke Quarterback genau, war vorher bei Tulane.
Noch platt gemacht.
Ja, und jetzt
das ist ja sogar schon der zweite Power 5 Gegner übrigens. An der Stelle Northwestern haben wir in der ersten.
Northwestern haben sie völlig zerstört, ja. Also Tulane ist wirklich kein kleines Team mehr.
Aber man muss dazu sagen, Ole Miss mit einem Backup gespielt. Ja. Trinidad Chambliss, 21 von 29, 353 Yards, ein Touchdown. Hat er gut den Austin Simmons ersetzt, der sich ja gegen Kentucky verletzt hat. Ich denke mal, wie du sagst, der wird jetzt wieder antreten und ist ja auch jemand, der auch 61 Rushes hatte in der Saison, soweit der Simmons. Also ist auch ein sehr physischer. Ihr seht, ja, Jake Retzlaff hat 40 Mal den Ball jetzt gelaufen schon. In den drei Spielen die Saison. Also die Leute laufen mit dem Ball, die Quarterbacks. Und dann hast du aber Leute, die banked up sind und sich verletzen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann ein Faktor sein. Aber wie du sagst, ich glaube, Simmons ist okay. Dann wird ein cooles Spiel, obwohl 86,8% der Leute, der Experten in den USA sagen, Ole Miss hat eine 86,8%ige Chance, das Spiel zu gewinnen. Tulane 13,2%. Also die Opinions, die Meinungen sind da schon ganz klar in Richtung Ole Miss.
Aber wir hoffen mal auf den Upset. Nein.
Ja. Ja, dann haben wir die Spiele durch, die wir nächste Woche dann wieder beleuchten werden. Schließen müssen wir natürlich mit unseren Hot Takes. Immo, du hast letzte Woche gerockt. Ich, mea culpa. Mir war schon bewusst, dass die Badgers jetzt auch mit einem Backup-Quarterback, aber ich muss ehrlich zugeben, das war erschreckend. Das hätte ich nicht gedacht. Also, dass die so sich von Alabama F-I-C-K-E-N lassen, das ist nicht mehr mein Wisconsin. Also, das ist, und das finde ich krass, weil Luke Fickell, der Head Coach der Badgers, als er vor 3 Jahren dahin gegangen ist, oder vor 2,5 Jahren, das war der hottest Coach in the Nation. Der hat Notre Dame abgesagt. Der ist nach Wisconsin gegangen. Seitdem geht's dort nur bergab. Und das war sehr hässlich. Ich hatte es gehofft, dass sie irgendwie dagegen halten können. Das war eine Zweiklassengesellschaft. Und das ist ziemlich traurig. Eigentlich war Wisconsin für 25 Jahre lang eine sehr Power-Team in der Big Ten.
Dein Lieblingsteam.
Was hattest du nochmal für eine Prediction? Du hattest Florida schlägt LSU, oder? True?
Hey, ja, ich hab da ein bisschen falsch gelegen. Aber hey, das war ein bold Statement.
Ja, bold Statement.
Und Run Game haben sie auch eliminiert bis auf den letzten Lauf. Haben sie LSU relativ im Griff gehabt, aber selber nichts hinbekommen. Und wie gesagt, Oprah Winfrey und die Autos, ihr wisst ja Bescheid. Wer will eins?
Ja, dann brauchen wir für diese Woche auch wieder was. Komm schon, dann hauen wir mal raus, dass besser läuft diese Woche.
Ist ja gar nicht so richtig cooler Kram dabei, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Ich schau mal gerade hier.
Immer. Hast du schon
Nebraska schlägt Michigan und der Abwärtstrend geht immer weiter.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Ey, mir fällt schwer, irgendwas zu finden. Aber ich glaub,
also, das ist auf jeden Fall ein gutes Matchup.
Ich glaube an Matt Rule und let's do it, baby.
Ja, Matt Rule macht einen guten Job. Raiola, der Quarterback, der Mini Mahomes.
Das ist auch ein Ding, oder? Der macht den ja richtig nach, oder?
Das ist wirklich schon übertrieben.
Das ist schon gefühlt Stalking, was der da macht. Hat nicht sein Tight End jetzt auch sich verlobt oder so?
Oh Mann.
Auf dem Feld, ja.
Die verdient zu viel Geld. Der Junge macht 2 Millionen oder was? Der langweilt sich. Zieh mich mal an wie Mahomes. Lass meinen Tight End heiraten. Keine Ahnung, was da. Aber das ist schon aufregend. Aber es fällt mir einfach schwer bei Notre Dame gegen Purdue. Ja, Purdue ist 2-1. So ein bold Statement wäre eben weiterhin, könnte man noch festhalten, dass die Florida Gators jetzt im Battle of Florida Miami schlagen. Ja, aber das ist für mich eben...
Wieder, du setzt schon wieder auf Florida, sei vorsichtig.
Nee, deswegen. Nebraska, Michigan dümpelt so ein bisschen hin und her. Ist das ein Spiel, wo der Head Coach auch aussetzt oder ist das eins, wo er wieder zurück ist? Der ist ja 3 gesperrt. Ich weiß nicht, ob er das jetzt genommen hat. Sie hatten ja Biff, wie heißt der Coach? Biff
Poggi, der war geil.
Biff Poggi als Head Coach.
Der ist geil. Also, wenn jemand zu viel Zeit hat, zieht euch Biff Poggis Lebensgeschichte rein. Der Mann ist der Hammer. Das ist Entertainment pur. Der ist einfach nur 100%.
So wie der rumrennt an der Sideline und auch die Aussage, die er dann nach dem Spiel getroffen hat. Ja. Haben wir schon mal gecheckt, ob Bryce Underwood nicht Batman ist? Ich glaube, er ist Batman. Wir sollten mal einen Bluttest machen.
Poggi ist trotz allem, so wie er rumläuft, darf man nicht vergessen, das ist der reichste Mann höchstwahrscheinlich auf dem ganzen Campus von Michigan.
Ja,
das ist verrückt.
Ja, der braucht das gar nicht. Der macht das, weil er sich langweilt. Aber das wäre doch ein richtig bold Statement, wenn Matt Rule Michigan schlägt und alle in Ann Arbor aufschrecken wie die Hühner. Und ich weiß, ich treffe jetzt da ins Bienennest, weil ihr beide seid Michigan-Fans, aber hey, soll ja bold Statement
sein. Soll ja bold sein. Das ist auf jeden Fall bold. Wobei, wie gesagt, Nebraska ist ja nun jetzt nicht von schlechten Eltern unter Matt Rule. Aber ich muss sagen, dass mir Michigan vor allen Dingen offensiv... Also der Underwood, ja, wenn ich den vergleiche mit Arch Manning, sage ich, puh, der spielt 10-mal besser.
Ja.
Also, der spielt verdammt gut. Ein bisschen, ja. Aber ja, das ist ein gutes Statement. Immo, hast du auch eins? Legst du nochmal nach?
Ich weiß gar nicht, wie bold das ist, aber ich muss sagen, ich glaube, South Carolina wird kein Spiel gewinnen, bis Salas wieder fit ist. Das ist für mich, der Mann ist für mich der absolut entscheidende Faktor bei allem, was bei den Gamecocks gerade passiert. Und ja, der Mann... Also, solange der nicht fit ist, werden die keine Spiele gewinnen, weil offensiv gefühlt alles von ihm abhängt.
Die Woche gegen Mizzou?
Okay, meins ist, wird Schuhen jetzt ein bisschen ärgern. Ich glaube, dass die Kent State Golden Flashes.
Nein!
Die größte Uni, die Welt je gesehen hat, die übrigens dieses Jahr das erste Mal seit 2022 wieder ein Spiel gewonnen haben schon und letzte Woche fast 2-1 gegangen wären. Fast! Dass die 20 Punkte gegen Florida State machen. Na, gewinnen werden sie nicht.
70-20 lasse ich dann durchgehen. Aber 20 ist schon, obwohl.
20 ist schon bold.
Ist schon bold also Statement, State muss man schon sagen.
Ist es schon, also, da gibt's auch ein witziges Video auf YouTube, da gibt's einen, so einen Influencer, der quasi jeden, jede College Town mal besucht hat und warum ist die Uni geil. Und der war auch letztes Jahr bei Kent State bei einem Spiel. Das ist so herrlich. Das ist so traurig. Wenn so eine Uni seit Jahren nichts mehr gewonnen hat, keine Sau ins Stadion geht, alles ist umsonst. Das war wirklich so, oh, das war hart.
Die Golden Flashes ist ja schon, der Name ist ja schon Programm.
Ja. Also 20 Punkte gegen Florida State.
Schauen wir mal, wenn wir nächste Woche wissen dann.
Okay. Dann sind wir werden immer kürzer. Schaut euch das an. Wahnsinn.
Stunde 12.
Wahnsinn. Ja, Jungs, war schön mit euch. Wünsche euch noch einen schönen Rest der Woche, ne? Auch ihr da draußen und wie gesagt, fleißig über die sozialen Netzwerke. Schreibt uns, da kommt sie wieder.
Macht's gut, Anna.
Florida State muss. Schreibt uns, sagt uns, was ihr hören und wissen wollt und wir werden versuchen zu antworten. Macht's gut, Leute. Footballerei.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.